war auch ein Novum für mich zumindest, dass ein CEO über eigene Fehler spricht, über Dinge, die er gelernt hat, über Dinge, die er falsch gemacht hat. Das zeigt auch dieses Thema Empathie, dass er jemand ist, der von Anfang an eigentlich gezeigt hat, ich bin nicht perfekt, ich lerne jeden Tag neue Dinge, ich möchte zuhören, ich mache Fehler und brauche ein gutes Team um mich herum, die mich auch darauf hinweisen. Keiner sagt einem eigentlich, wie du deinen Job zu tun hast, sondern nur, was ist der Outcome, der erwartet wird. Work for me heißt eben, dass mir das Unternehmen den Rahmen gibt, den ich brauche, um die Flexibilität zu haben oder so zu arbeiten, wie ich am besten arbeiten kann, um dann mein A-Game zur Arbeit zu bringen. Wir machen ein Assessment im Recruiting-Prozess, ob jemand zur Firma passt. Wir hatten das auch in der Vergangenheit als Cultural Fit benannt. Also passt jemand zum Unternehmen? Wir sprechen jetzt sehr stark zu Cultural Add. Also was bringt jemand mit? Wir wollen uns ja auch immer wieder weiterentwickeln und von unseren New Hires lernen. Das heißt, was ist das Cultural Add, das jemand mit zu Microsoft bringt?
Hi, mein Name ist Jonas Höhn. Und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Microsoft gehört seit Jahrzehnten zu den wertvollsten Marken der Welt. Klar, alle kennen das Unternehmen für seine Technologie. Aber mindestens genauso spannend ist die kulturelle Veränderung, die Satya Nadella 2014 als CEO angestoßen hat. Weg vom Konkurrenzdenken hin zu Empathie, echter Zusammenarbeit und Growth Mindset. Und genau darüber spreche ich heute mit Reinhard Nissel. Er ist Personalleiter von Microsoft Deutschland, verantwortlich für rund 3000 Mitarbeitende und nimmt uns heute mal mit hinter die Kulissen. Wir sprechen über die Kulturtransformation unter Satya Nadella, über den Führungsanspruch Model, Coach and Care, über Growth Mindset als Basis der Kultur und wir gehen ganz praktische Fragen durch. Wie verändert KI unsere Zusammenarbeit? Wie wird Empathie im Alltag spürbar? Wie misst Microsoft heute Produktivität? Was macht Microsoft so besonders? Und warum ist gesellschaftliches Engagement ein fester Teil der Microsoft-Kultur? Wenn du übrigens aus psychologischer Perspektive mehr über Empathie erfahren möchtest, kann ich dir die Folge 93 mit einer der renommiertesten Empathieforscherinnen weltweit, Professor Dr. Tanja Singer, empfehlen und Folge 77 mit Empathie-Expertin Lunia Harrer. Jetzt schauen wir aber erst einmal, wie eines der renommiertesten Technologieunternehmen der Welt wirklich tickt und was wir uns alle davon abschauen können. Hier kommt Reinhard Nissel.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Reinhard, schön hier in München zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, lieber Jonas, schön, dass du da bist und ich freue mich über die Einladung, heute mit dir hier zu sein.
Ich war ja vor kurzem schon mal da, durfte in der Kantine das Essen probieren und ich muss sagen, es war wirklich eines der besten Essen, was ich so in der Kantine gegessen habe. Ist ein Must-Have für eine Unternehmenskultur und für Produktivität, oder? Wie würdest du es betrachten?
Ist ein Must-Have wahrscheinlich, weil man es natürlich als Arbeitgeber besonders attraktiv sein möchte und den Mitarbeitenden auch was Gutes tun möchte. Ich muss schon sagen, obwohl ich schon so lange dabei bin, das hätte es gar nicht so betonen brauchen, dass ich schon über 20 Jahre beim Unternehmen bin, aber bin immer noch begeistert von der Qualität unserer Kantine und ist tatsächlich was, auf was ich mich immer sehr freue.
Aber ich muss es ja betonen, dass du schon so lange dabei bist, denn, und das hast du mir im Off erzählt, du bekommst für deine lange Betriebszugehörigkeit ein bezahltes Sabbatical nächstes Jahr.
Das stimmt und ich habe es vor einem halben Jahr ungefähr, habe ich die Nachricht bekommen. Natürlich wusste ich das als Personalleiter, dass wir das haben und trotzdem hat es mich wahnsinnig überrascht und war positiv natürlich und erfreut. Und habe jetzt mit meiner Chefin gesprochen, es geht tatsächlich ab Januar in den Sabbatical, nächstes Kalenderjahr.
3 Monate
und
oder wie lange?
Ja, das sind 2 Monate und hängen dann noch Urlaub dran und es geht nach Australien. Ich bin ja so Tennisverrückter und werde mir dann die Australian Open ansehen in Melbourne.
Ach schön. Und wirst dann den Kollegen und Kolleginnen dann hier berichten, was die alles in Australien verpasst haben. Das erste Mal in Australien?
Das erste Mal tatsächlich.
Mhm. Und wie sehr freust du dich drauf oder stresst dich das jetzt so ein bisschen, dass du dann so 2 Monaten raus bist aus dem Business?
Ja, man macht sich schon Gedanken, wie ist es und kann ich das sozusagen auch meinem Team gegenüber, ist es okay, wenn ich einfach mal über 2 Monate dann weg bin und Urlaub mache und so weiter. Und mein Team hat sich wahnsinnig gefreut für mich und gibt natürlich auch die Möglichkeit, jemanden von meinem Team dann als mein Stand-in in der Zeit einzuspringen. Und das ist natürlich schon ein Privileg, so ein gutes Team zu haben, wo man dann am Ende des Tages beruhigt in den Urlaub fährt oder in dem Fall in den verlängerten Sabbatical, weil man weiß, man hat ein starkes Team, die das rocken werden, wenn ich nicht da bin.
Aber ich finde es auch eine schöne Anerkennung. Bei anderen Unternehmen gibt es einfach nur eine Urkunde oder gibt es einen Handschlag oder einfach nur eine E-Mail. Aber das ist ja schon was Besonderes. 2 Monate bezahlten Sabbatical finde ich schon außergewöhnlich.
Ja, es ist tatsächlich so dieser Ansatz von Giving Back. Man hat sehr viel dem Unternehmen gegeben und natürlich kann man sagen, ja, man wird bezahlt dafür und das ist klar. Gleichzeitig ist das auch so eine Wertschätzung und man hätte es sich aussuchen können, nimmt man den Gegenwert an Bezahlung oder die Zeit. Und gerade Zeit zurückzubekommen, war für mich eines der Highlights, wo ich sage, naja, gerade Australien habe ich noch nie gemacht. Das ist so an meiner Bucketlist und dass das mir ermöglicht wird, finde ich sehr, sehr schön.
Und du bist länger dabei als euer Global CEO Satya Nadella. Er ist 2014 ins Unternehmen gekommen. Da warst du schon knapp 10 Jahre im Unternehmen. Und was würdest du sagen, wie hat er das Unternehmen verändert? Vielleicht auch die Kultur, das Unternehmen geprägt oder sogar auch weiterentwickelt? Ich meine, du hast ja beste Erfahrung, beste Einsicht. Wie hat er das Unternehmen geprägt?
Ich muss dich da jetzt korrigieren, mein lieber Jonas. Der Satya Nadella war tatsächlich schon deutlich länger als ich im Unternehmen. Er hat 2014 als CEO übernommen, war zu dem Zeitpunkt schon fast 20 Jahre im Unternehmen.
Ah, okay.
Was ganz spannend ist, weil wir sehr stark natürlich auch auf junge Talente setzen in unserem Trainee-Programm. Und auch wenn es das damals noch nicht gab, sagt Satya über sich selbst, er hat als Early in Profession Talent bei Microsoft begonnen und sich dann hochgearbeitet und dann CEO geworden 2014. Absolut. Und jetzt habe ich den Rest der Frage vergessen.
Konnte er denn dann noch, also ich meine, dann hat er ja wirklich schon 20 Jahre lang das Unternehmen ja schon wirklich erfahren und auch wirklich die Kultur ja begriffen und auch gelebt. Konnte er dann nochmal von 2014 nochmal so eine neue Richtung oder so eine neue Prägung reingeben? Wie hast du es wahrgenommen?
Absolut. Und es war, glaube ich, einer der größten Fragezeichen, ob jemand, der schon so lange intern war, ob es der Person gelingen wird, dem Unternehmen die Veränderung mitzugeben, die es braucht. Rückblickend kann man sagen, absolut, es ist ihm mehr als gut gelungen. Für mich selbst war es spannend, weil zu dem Zeitpunkt war ich natürlich schon länger im Unternehmen und wäre auch nicht im Unternehmen gewesen, wenn ich es nicht cool gefunden hätte. Also für mich waren gerade Unternehmenswerte immer etwas bei Microsoft, was ich sehr spannend fand, was sich auch sehr gedeckt hat mit meinen eigenen Werten und das mich beeindruckt hat. Es war immer ein tolles Unternehmen, auch damals vor Satya Nadella, aber mit einer Kultur, die man ändern musste. Und die Werte, die sind immer noch sehr ähnlich, wie sie Bill Gates geprägt hat. Und die sind wahrscheinlich gleich geblieben, aber die Unternehmenskultur und die Arbeitskultur hat sich fundamental verändert. Und da hat Satya eine wirklich tragende Rolle gespielt in dieser Kulturtransformation.
Du hast ja gesagt, die Kultur musste sich ändern. Mhm. Wie hat sie sich verändert und wo war der Need?
Also der Need war, wenn man es zusammenfasst, beim Thema Innovationskraft. Wir wurden damals oft beschrieben als der große Tanker, der zu langsam ist, der nicht immer so führend ist in Innovationen oder mehr Follower ist. Und der Aktienpreis, der spricht Bände, wenn man sich den Aktienkurs von 2014 anguckt und jetzt. Dann ist da viel passiert und er widerspiegelt ja am Ende des Tages die Einschätzung der Analysten auch zur Innovation des Unternehmens. Und es hat ja damals diesen schönen Satz gesagt, dass wir in einer Industrie sind, die nicht die Tradition, sondern nur Innovation wertschätzt. Mhm.
Das heißt, er hat die Innovationskraft nach vorne gebracht und er hat einen anderen tollen Satz sogar an seinem allerersten Tag gesagt. Du wirst ihn wahrscheinlich immer noch im Ohre haben. Empathie ist der Schlüssel für fast alles. Also Empathie soll eine große Rolle anscheinend in seiner Ära spielen, so hat er es am ersten Tag gesagt. Würdest du ihm zustimmen? Empathie ist der Schlüssel für alles oder für fast alles. Und kannst du uns und den Zuhörer und Zuhörerinnen kurz erklären, wie sich dann Empathie wirklich im Alltag zeigt.
Spannende Frage. Als ich das damals das erste Mal gehört habe, war ich überrascht, weil es sehr ungewöhnlich war für einen CEO, über Empathie zu sprechen.
Gerade noch 2014. Ne?
Absolut, absolut. Im Kontext jetzt hört man es viel häufiger und es ist wichtiger denn je, was er damals gesagt hat, aus meiner Sicht, gerade im Zusammenspiel mit Technologie. Er hat sehr, sehr viel geändert und hat sehr viel darüber gesprochen. Er hat auch offen, und das war auch ein Novum für mich zumindest, dass ein CEO über eigene Fehler spricht, über Dinge, die er gelernt hat, über Dinge, die er falsch gemacht hat. Das zeigt auch dieses Thema Empathie, dass er jemand ist, der von Anfang an eigentlich gezeigt hat, ich bin nicht perfekt, ich lerne jeden Tag neue Dinge, ich möchte zuhören, ich mache Fehler und brauche ein gutes Team um mich herum, die mich auch darauf hinweisen. Und diese Abhängigkeit oder dieses Zusammenspiel von Wichtigkeit des Teams, Kollaboration mit anderen, vor allem Perspektiven, hat sich letztendlich ja auch dann in unserer Unternehmensmission wieder gespiegelt. Also wenn ich es einmal auf Englisch sagen kann, empower every person and every organization across the planet to achieve more. Mhm. Und das war für ihn so einer der Ankerpunkte bis heute, zu sagen, wenn ich jeden weltweit befähigen will, dann brauche ich auch viel unterschiedlichere Perspektiven im Unternehmen und eine breite Repräsentanz weltweit, um genau das zu erreichen. Und von daher hat er es geschafft, immer die Unternehmensmission als Ankerpunkt des Warums auch herauszukristallisieren und hat dann dieses Thema Empathie als Schlüssel zum Erfolg sehr klar auch adressieren können mit dem Unternehmenserfolg.
Gab es denn so einen Moment oder so ein Projekt, wo du gemerkt hast, Empathie verändert jetzt wirklich gerade hier die Kultur und die Performance? Mhm. Also Satya Nadella sagt immer, Empathie fördert auch die Innovation, weil man besser den Kunden auch zuhören kann und sich besser hineinversetzen kann. Aber gab es intern, hast du da irgendwo gemerkt, so ein Projekt, so ein Moment, wo du gesagt hast, wow, hier merke ich jetzt wirklich, dass Empathie wirklich etwas verändert?
Ja, also wenn ich dir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann.
Dafür sitzen wir
hier. Es gab damals einen, gerade für die Länderorganisationen, einen gewissen Review-Prozess, das nannte sich Mid-Year Review. Da wurden sozusagen komplette Senior Leadership Team aus USA nach Paris geflogen, die Länderorganisationen dann auch nach Paris und dann wurde man reviewed. Das heißt, sehr KPI-getrieben wurde eine Diskussion geführt, warum wurde welche Vertriebszahl gemacht oder nicht gemacht, wie ist der Marktanteil, was hat sich verändert. Und es war eine sehr, sehr Daten-KPI-getriebene Diskussion, was erstmal nichts Schlechtes ist. Es war aber auch ein Mid-Year-Review, also einmal im Monat. Und es war eine Kultur, die geprägt war von, man musste bis im kleinsten Detail, wurden hunderte von Slides vorbereitet. Und wenn man eine Detailfrage nicht gewusst hat, dann war das ein career-defining Moment und nicht im Guten. Das heißt, das war schon so die Kultur auch von sehr stark Command-and-Control-Leadership-Stil und damit natürlich auch, sag mal, zum Teil Angst geprägt, Fehler zu machen. Dann ist aber auch sehr viel interne Vorbereitungszeit in solche Prozesse gelaufen im Vergleich zu, dass man die Zeit hätte auch mit dem Kunden verbringen können. Und das ist was er, also Satya Nadella sehr, sehr schnell geändert hat und gesagt, er möchte nicht ein Review machen der Länder, sondern er möchte diesen Austausch mit den Ländern, aber er möchte hauptsächlich von den Ländern lernen. Und es geht nicht darum, alles zu wissen, weil Dinge, wenn es um gewisse Details geht, die man wissen möchte, das kann man nachreichen. Das war nicht im Fokus der Diskussion. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wow, da hat jemand nicht nur was gesagt, was er ändern will und es steht dann irgendwo schön auf einem Slide, sondern es macht bewusst in einem Prozess fühlbar oder erfühlbar für jeden, der es vorher kannte und dann nachher, dass sich hier fundamental Kultur verändert. Und das war ein großartiger Moment.
Und du hast mir auch, wir hatten ja schon viele Gespräche, du hast mir sogar von einem Framework erzählt, wonach Führungskräfte bewertet werden, wo man, glaube ich, auch eine ganz gute Veränderung sieht. Ihr nennt das Model, Coach and Care. Mhm. Vielleicht magst du da mal so einen Einblick geben, weil ich finde schon, das ist ja auch eine große Veränderung, die eben zeigt, hey, Empathie wird jetzt bei uns hier tagtäglich eine große Rolle spielen.
Ja, ein echter Glücksfall aus meiner Sicht, wie wir zu diesem Framework auch gekommen sind. Der Satya Nadella hat mit seinem Senior Leadership Team in USA mit dem Neuroscience Institute zusammengearbeitet die unter anderem zu der Erkenntnis kamen, dass das menschliche Gehirn sich eh nur drei Dinge merken kann. Das heißt, wir sind bei allem, was wir tun, auf drei Unternehmenswerte, auf drei Cultural Attributes, die uns wichtig sind, auf drei Leadership Principles, die für alle gelten, und alle Führungskräfte haben drei Manager Expectations, wie wir es nennen, und das ist Model Coach in Care. Also es beschreibt erstmal, was eine Führungskraft mit dem Team tut, dass man selbst vorlebt, dass man bewusst Coaching des Teams als zentrale Aufgabe versteht. Mhm. Und Care ist in unterschiedlichste Bereiche aufgegliedert, kann man sagen. Care bedeutet eben auch, gute Feedback-Gespräche zu führen, nicht zurückzuschrecken vor schwierigen Diskussionen, weil am Ende des Tages auch das Care ist. Neben den, wie man es vielleicht als erstes vermuten würde, dass Care natürlich auch darum geht, welche Hilfestellungen gebe ich meinem Team, sowohl als strukturell als Arbeitgeber, aber dann eben auch aus einer Teamsicht. Wie kann ich einem Team helfen, bewusst nachhaltig und gesund auch in einer High-Performance-Kultur zu arbeiten, und das über einen langen Zeitraum. Das heißt, es sind ganz verschiedene, viele Aspekte. Wie machen wir das messbar? Es ist ein zentraler Punkt in der Leistungsbeurteilung der Führungskräfte, die unter anderem auch gemessen werden vom Team selbst. Also über, wir nennen das Manager Signals, Manager und Leader Signals, wo wir zum Beispiel die Qualität der Feedbacks, auch Fragestellungen wie, hilft die Führungskraft, schwierige Situationen zu lösen oder sich in einer komplexen Matrix-Organisation, wie wir es auch sind, zurechtzufinden. Und das sind so Hilfestellungen eben, wo man dann genau auch sehen kann, wie gut nutzen das oder wie gut leben das Führungskräfte vor und wo gibt es Verbesserungsbedarf. Und da, wenn es den gibt, dann haben wir natürlich auch Möglichkeiten, über Development-Programme die richtigen Trainings den Führungskräften auch zur Verfügung zu stellen. Und es hat, mal abgesehen davon, dass es wirklich jede einzelne Person im Unternehmen weiß, dass es Model Coach and Care das Framework ist, war es ein Glücksfall. Wir haben das, glaube ich, 2017 eingeführt. Dazwischen, wissen wir alle, ist dann die Pandemie passiert. Und ein echter Glücksfall dann auch in so Herausforderungen, auf die man sich nicht vorbereiten kann oder wo man nicht auf Erlerntes zurückgreifen kann und das Handbuch rausholt und sagt, so und so manage ich jetzt durch eine Krise oder durch eine Pandemie. Da hat das Framework sehr geholfen, weil wir dann definiert haben, naja, was heißt denn in den neuen Bedingungen, wo alle zu Hause arbeiten, wo man sich nicht mehr persönlich sieht, was ja auch sehr schwer war für Individuen, damit umzugehen. Was bedeutet da als Führungskraft Model Coach and Care?
Finde ich super, weil ich habe so gelernt, was nicht gemessen wird, wird auch nicht angegangen in einer Unternehmenskultur. Deswegen finde ich super, dass ihr da eine Messgröße geschaffen habt, die auch sogar das Team ja mit beeinflussen kann, wo so eine Führungskraft sich ja hinstellen muss und sagen muss, hey, habe ich dieses Jahr gut geführt oder nicht? Egal, wie gut die KPIs Richtung Umsatz oder andere KPIs sind, sondern es geht halt auch eher um dieses Miteinander. Jetzt hattest du eben schon gesagt, dass Empathie eure Innovation sehr stark gefördert hat, dass ihr wieder innovativer geworden seid in den letzten Jahren. Hast du noch andere positive Folgen gesehen, die Empathie eben mit sich gebracht hat bei euch hier in der Kultur?
Ja, absolut. Und es ist wahrscheinlich eine Kombination aus Inklusion, dass es erstmal mit Inklusion startet und dann Empathie als Resultat dadurch auch erfolgt ist. Also es gab mal diese schöne Zeichnung, manche kennen das vielleicht oder können es im Internet dann nachsuchen, wo Org-Charts aufgezeichnet wurden zwischen verschiedensten Organisationen, unter anderem von Microsoft. Und in Microsoft war das so eine Zeichnung über einen Org-Chart, wo Pistolen aufeinander gerichtet waren, dass das die Kultur gewesen wäre. Jetzt habe ich selbst in meiner Zeit so nie wahrgenommen oder zumindest war es überzeichnet. Aber es gab auch einen wahren Kern, was so dieses Thema Wettbewerbskultur und nicht unbedingt eine Kultur von Kollaboration bedeutet hat. Und das war sehr stark geprägt, diese Wettbewerbskultur, vor allem auch in den Engineering-Teams, die zum Beispiel zum Teil an gleichen Technologien gearbeitet haben, das aber nicht geteilt haben, weil man sehr im Silo das auch nicht teilen wollte, woran andere Teams arbeiten, sondern dass so ein interner Wettbewerb war, welches Team da schneller an dem einen oder anderen Thema ist. Und über die fehlende Kollaboration hat natürlich dann auch Innovation verhindert, weil die Teams nicht zusammengearbeitet haben, weil man auch nicht diese unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen der Engineers ja bestmöglich einsetzen konnte. Und es gab einen Moment für die, die Xbox kennen oder vielleicht lieben als Gamer, wurde vor einigen Jahren ja die Kinect gelauncht. Das ist die Kamerasteuerung, dass man auch ohne Controller spielen kann. Das war ein sehr, sehr innovativer Launch damals, als Xbox das gemacht hat. Was viele nicht wissen, es gab, Satya Nadella hat das Engineering-Team gebeten, das intern auch mit allen Employee Resource Groups zu testen. Und wir haben Employee Resource Groups in allen möglichen Gruppen, ob das Women at Microsoft sind, Families at Microsoft, LGBTQI+ at Microsoft, Blacks at Microsoft und so weiter. Und was ich dann, und alle diese Netzwerke haben Kinect getestet. Und es hat sich herausgestellt, dass die Technologie und die Kamera fehleranfällig mit dunkler Haut war. Und da kann man sich vorstellen, was das auch bedeutet hätte, wenn man so ein Produkt launcht. Und das hat sehr, sehr klar gezeigt, es braucht erstmal Inklusion und über unterschiedlichste Erfahrungen, über unterschiedlichste Perspektiven und auch Lebensrealitäten wurden dann Teams automatisch empathischer, weil man einen anderen Horizont bekommt, weil Engineering-Teams auch diverser aufgestellt wurden. Und da war das für mich ein so ein Aha-Moment auch, dass es nicht nur eine Diskussion ist von, das muss jetzt so sein oder es hat ideologische Gründe. Nee, es hat auch ganz klar einen Business Case, warum das Sinn macht. Und da sind wir wieder am Anfang von unserer Company Mission, Empower Everyone. Und das funktioniert eben nur durch eine inklusive und auch empathische Struktur.
Es gibt viele Interviews von Satya Nadella und in einem Interview hat er gesagt, dass Empathie kein Soft Skill ist, sondern die härteste Fähigkeit ist, die wir lernen können, um Innovation zu ermöglichen. Und da habe ich mich gefragt, weil du hast ja gesagt, ihr habt eine große Transformation durchgemacht intern. Wie geht man eigentlich mit den Mitarbeitern um, die vielleicht nicht jetzt so empathisch sind? Ne? Hat man dann auch da rigoros gesagt, okay, ne, anscheinend müssen wir uns trennen. Und wie geht ihr mit zukünftigen Mitarbeitern um? Schaut ihr sehr darauf, dass diese Empathie schon vorhanden ist? Oder sagt ihr, Hauptsache, die sind gut und wir können sie intern durch Trainings oder ich weiß nicht, ob ihr Empathie hier intern weiterentwickeln könnt? Wie ist so deine Sicht aus HR? Lieber Menschen schon mit Empathie einstellen, darauf achten? Oder sagt ihr, wir haben hier ganz viele Trainings und Workshops, wir kriegen sie dann auch empathisch?
Ja, gute Frage. Und ich glaube, es gibt ja keinen richtig oder falsch Ansatz dazu. Und würde sagen, sowohl als auch. Wenn ich so ein bisschen zurückgehe in meiner Zeit, ich habe vor Microsoft und während meinem Studium auch als Tanzlehrer gearbeitet. Und es passt so ein bisschen dazu, weil ich da gemerkt habe, es gibt Menschen mit Taktgefühl und Menschen ohne Taktgefühl. Nichtsdestotrotz kann man Takt lernen, auch wenn es für manche härter ist, es zu lernen, aber man kann es lernen. Was ich auch gesehen habe in meinen damaligen Tanzkreisen, dass ganz viele, die kein Taktgefühl haben, aber wahnsinnig viel Freude und Spaß hatten am Tanzen und haben das dann auch gelernt und sind so sukzessive besser geworden. Und das war eigentlich das, was im Vordergrund stand, die Freude darin und auch dieser, ja, stetig daran zu arbeiten. Und genauso sehe ich es eigentlich, ist auch ein ähnliches Wort, finde ich, Taktgefühl und Emotion. Und genauso sehe ich es da auch. Das heißt, natürlich gucken wir in Interviews über bestimmte Fragen, wir beschreiben es erstmal mit, hat jemand Growth Mindset? Also das ist so die Basis all unserer Arbeit, die wir zur Kulturveränderung gemacht haben, ist mit einem Konzept von Growth Mindset zu arbeiten. Das heißt, das beschreibt auch, ob ich jemand bin, der in einem Interview dann auch sehr klar über Situationen spricht, wo ich immer der Beste war und immer alles wusste und das auch immer besser weiß wie andere. Oder ob ich auch sehr offen sprechen kann über, da habe ich Fehler gemacht oder da habe ich ein Risiko eingegangen, da hat was nicht funktioniert, aber das habe ich daraus gelernt. Und das sind schon mal andere Lebenserfahrungen. Und das ist uns wichtig, dass jemand mit einem Growth Mindset zu uns kommt. Das Zweite ist, dass wir nicht mehr, viele Firmen machen ein Assessment im Recruiting-Prozess, ob jemand zur Firma passt. Wir hatten das auch in der Vergangenheit als Cultural Fit benannt, also passt jemand zum Unternehmen? Wir sprechen jetzt sehr stark zu Cultural Add, also was bringt jemand mit? Wir wollen uns ja auch immer wieder weiterentwickeln und von unseren New Hires lernen. Das heißt, was ist das Cultural Add, das jemand mit zu Microsoft bringt? Und gleichzeitig zu deiner ursprünglichen Frage, was machen wir denn, wenn jemand nicht empathisch ist oder jemand gerade als Führungskraft das nicht erlernen kann oder will? Das ist erstmal ein großer Unterschied rauszufinden. Hat jemand die Fähigkeit noch nicht, ist aber gewillt und es hat Freude daran und wie beim Taktgefühl, das zu erlernen, dann gibt's Mittel und Wege, das zu tun. Wenn es jemand nicht möchte oder sagt, ich bin Vertriebsleiter, ich mache meine Zahlen, das ist das Wichtigste, die Zahlen sind super, dass jetzt die Signals, wie wir sie nennen, die Leader-Signals oder Manager-Signals, wenn die nicht gut ausfallen, interessiert mich nicht, dann muss es auch Konsequenzen geben.
Ich fand es sehr spannend, was du gesagt hast, dass ihr jetzt gar nicht drauf schaut, passt ein Mitarbeitender, also ein potenzieller zum Unternehmen, ist da ein Match, sondern dieses Add, dieses Ergänzen. Und ich finde, das spiegelt ja eure Haltung wider. Du hast es gerade jetzt hin und wieder erwähnt, dieses Growth-Mindset. Du hast es ganz am Anfang gesagt, Satya Nadella möchte nicht, dass wir alles wissen, sondern dass wir lernbereit sind und dass wir eben dann, wenn wir es nicht wissen, nachschauen können. Also dass man auch nicht glaubt, alles zu wissen. Mhm. Also ich finde, ihr öffnet ihr euch da sehr. Aber wie schafft man so eine Haltung, habe ich mich gefragt, im Unternehmen so auf links zu drehen? Ihr habt jetzt auf der einen Seite Empathie eingeführt, ne, von den Pistolen hin zu umarmen vielleicht, ne, wenn man das als Bild nimmt. Aber wie schafft man es dieses, weil das wollen ja alle Unternehmen, dieses Growth Mindset, also aus Fehlern lernen, sich verletzlich zeigen, immer weiterentwickeln wollen und. Wie schafft man das in so einer großen Organisation, wie ihr es ja auch seid, das dann wirklich auch zu leben? Satya Nadella ist mit gutem Vorbild vorangegangen, das hast du schon gesagt. Ja. Kannst du dich noch irgendwie, wenn du zurückblickst, an Maßnahmen erinnern, wo du sagst, das hat vielleicht den Einfluss gehabt?
Also das Zweite ist, das Thema messbar zu machen. Das heißt, man muss schon auch die Daten, die einem als Organisation zur Verfügung stehen, auch nutzen, um zu sagen, gibt's Progress oder gibt's keinen? Und der Satya spricht auch über dieses Thema Progress over Perfection. Auch das ganz wichtig in dieser Veränderung, dass man auf die... Und wir haben da schon eine Tendenz, gerade in Deutschland auch zu sagen, okay, wir haben da was eingeführt, das funktioniert nicht so, wie es soll, und ist so alles Käse und dann machen wir das nicht mehr. Das ist die Gefahr. Das heißt, bei all diesen Change-Prozessen, die wir haben, und es ist ja auch nichts, was irgendwann beendet ist, sondern wir sind immer noch mittendrin. Das heißt, da auch zu gucken, na, wo verbessern wir uns denn und wo auch nicht und was sind die Gründe? Das ist ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht. Und dann kommt sehr, sehr viel, Stichwort Authentizität, ehrlich zu sein. Ich kann mir gewisse Dinge, die mir als Kultur wichtig sind, die kann ich auf eine Unternehmenstafel schreiben, auf einen Badge, auf einen Slide. Es ist nichts wert, wenn die gelebte Realität des Einzelnen im Unternehmen, wenn die eine andere Realität widerspiegelt. Und auch das war für mich so ein Aha-Moment, als Satya, als CEO, eben nicht gesagt hat, das sind unsere Werte und alles ist super, sondern der auch gesagt hat, das ist die Aspiration, die wir haben und es gibt eine Lived Reality und da ist ein Gap. Das heißt, er hat auch sehr, sehr klar gesagt, die Realität entspricht nicht dem Zielbild. Das machen schon mal viele nicht, das auch zuzugeben, dass wir da eine Arbeit vor uns haben. Und er hat auch gesagt, er kann es nicht alleine schaffen. Und das ist auch kein Thema, was man an HR outsourcen kann, sondern es betrifft jede Führungskraft und wir skalieren über die Führungskräfte. Aber am Ende des Tages betrifft es jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin kann einen Unterschied machen. Und das, was mich auch stolz macht, wir haben gerade diese Woche über Pride-Planung gesprochen im Unternehmen. Und das macht mich einfach stolz, wenn ich dann sehe, wie viele Kollegen und Kolleginnen engagieren sich an verschiedensten Standorten in Deutschland beim Pride-Event teilzunehmen. Das machen alle neben ihrem eigentlichen Job. Und das ist großartig und das macht die Kultur auch aus, dass sich ganz viele für die Kultur, für das Team, für die Werte des Unternehmens stark machen und einsetzen. Das macht am Ende den Erfolg auch aus. Das heißt, es kann eine Person allein nicht schaffen. Es hilft natürlich, ein Role Model zu haben, der in dem Fall als CEO das auch als Kernaufgabe seiner Rolle mit beschreibt, weil er es eben auch mit dem Thema Innovation und Company-Mission verbindet. Er steht und fällt mit jedem Einzelnen. Es braucht Strukturen, die Konsequenzen schafft, wenn es nicht gemacht wird oder wenn man sich sozusagen genau entgegensätzlich arbeitet. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, weil auch da Fehler zu machen ist absolut menschlich. Aber aus Fehlern zu lernen und sozusagen da an einem Strang auch zu ziehen, das ist ein wichtiger Aspekt. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung auch, dass ein Umfeld ermutigen, Dinge anzusprechen, also dieses Speaking Up, auch Ally zu sein, egal für welches Thema, spielt da auch eine große Rolle, dass man sagt, okay, ich habe ein sicheres Umfeld, ich kann Dinge ansprechen, da muss ich die richtigen Strukturen schaffen.
Satya Nadella hat gesagt, Klarheit zu schaffen, wenn es keine gibt. Das ist, glaube ich, ne, diese radikale Ehrlichkeit, die du angesprochen hast. Ich habe mich am Anfang ja zur Recherche auch gefragt, wie hat Microsoft diese Entwicklung dann hingelegt, und habe dann viele Interviews mir angeschaut, viele Artikel, und bin dann auf einen spannenden Satz von Satya Nadella, den zitieren wir heute sehr oft, aber er ist eben auch euer Global CEO, der, glaube ich, das Unternehmen sehr stark prägt, euer Aushängeschild, ein Role Model, wie du es auch sagst. Und er hat, glaube ich, in einem Interview vielleicht auch eine Antwort gegeben, weil er hat gesagt, Microsoft Culture of Growth Mindset is not for Microsoft, it's for you. Und da dachte ich so, oh, da liegt, glaube ich, so viel drin, wenn man als Unternehmen, als Arbeitgeber sagt, natürlich wollen wir gewisse Sachen ändern fürs Unternehmen, wir wollen wirtschaftlich sein, aber wenn man diese Haltung hat und sagt, das ist nicht nur für uns als Unternehmen, sondern ich möchte auch, dass du persönlich in deinen Beziehungen, privat, dass das auch was für dich irgendwas mitbringt, dann leben wir das ja auch wirklich im Alltag und kommt vielleicht auch anders bei den Mitarbeitern an. Hast du auch dieses Gefühl, dass das euch vielleicht so ein bisschen prägt, dass es nicht nur für dieses Unternehmen ist, für die Kultur, sondern eben auch immer dieser im Hinterkopf, wir wollen auch dich als Person, privat, persönlich einfach weiterentwickeln und fördern?
Ja, es hat eine spannende Diskussion ausgelöst, als er das damals gesagt hat. Und er hat in dem Kontext auch gesagt, you need to make Microsoft work for you. Wo ich mir auch erstmal gedacht habe, was meint er denn damit? Also ich arbeite, ich werde ja bezahlt vom Unternehmen und natürlich arbeite ich fürs Unternehmen. Und das Unternehmen möchte erfolgreich sein und Gewinn machen. Und das hat sich auch nicht geändert. Was er aber gemeint hat und was ich dann sehr spannend fand, und wir haben darüber viel gesprochen auch im Unternehmen, über Culture Conversations, die wir im Übrigen sehr bewusst über alle Hierarchieebenen hinweg jede Führungskraft gebeten haben, eine Culture Conversation mit dem Team zu führen, auch um solche Dinge zu besprechen, um zu sagen, na, was bedeutet das denn für uns? Was bedeutet das für euch als Team? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Was bedeutet Hybrid Work, Flexible Work in unserer Realität? Das eben nicht nur definiert für eine Person. Und was ich spannend mit seiner Aussage fand, ist natürlich, der Zweck ist immer, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Dafür ist er Unternehmer. Es geht nicht darum zu sagen, jeder Einzelne kann und soll, wie er will. Und es ist unabhängig davon, welchen Erfolg das Unternehmen hat. Es muss schon natürlich zusammenpassen. Aber was er eben auch gesagt hat, ist, dass es keinen Sinn macht, in einem Unternehmen zu sein oder in einem Umfeld zu sein, wo ich mich vielleicht nicht wohlfühle, wo ich am Ende des Tages einen 9-to-5-Job mache, aber nicht motiviert bin, nicht engagiert bin, weil das auch für einen selbst dann nicht gesund ist und nicht das beste Umfeld. Das heißt, wir wollen motivierte Mitarbeiter, die Energie einbringen können, wo es nicht, wir sind ein intensives Umfeld oder eine High-Performance-Kultur. Das heißt, es erfordert jedem Einzelnen auch viel ab. Das schafft man dann gut, auch nachhaltig gut, wenn es einem gut geht. Und deshalb glaube ich, oder für mich war das so die Erklärung, was er damit gemeint hat. Und dass man, jeder von uns Realitäten hat, da sind wir bei dem Stichwort Flexible Work, jeder von uns hat Realitäten und private, persönliche, familienbedingte, wie auch immer, Realitäten. Und Make it work for me heißt eben, dass mir das Unternehmen den Rahmen gibt, den ich brauche, um die Flexibilität zu haben oder so zu arbeiten, wie ich am besten arbeiten kann, um dann mein A-Game zur Arbeit zu bringen. Und das ist eine wichtige Struktur. Wir sehen auch, dass über Thema Mitarbeiterumfragen und Daten das Thema Engagement und wie sich Mitarbeiter am meisten wohlfühlen, höher ist bei denen, die öfter im Büro sind. Das heißt, es gab auch wieder einen Shift, dass Mitarbeiter sagen, ich will die Flexibilität, die ich gewonnen habe, die möchte ich nicht vermissen. Ich will aber auch genügend Struktur im Office oder im Zusammensein mit meinen Kollegen und Kolleginnen, weil ich mich dann auch besser integriert und engagierter fühle, wie wenn ich allein zu Hause bin. Und das ist zu diesem Punkt, creating clarity where there is no clarity, das ist genau der Punkt. Es ist nicht einfach und es wäre einfach zu sagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag müssen alle da sein als Beispiel. Das kreiert erstmal sehr simple Rules für alle gleich. Das ist einfach.
Aber solche Regeln habt ihr nicht.
Solche Regeln haben wir nicht, weil die Lebensrealität eben nicht so einfach ist. Das heißt, es ist komplex und es gibt erstmal keine Klarheit. Und da ist dann wieder die Aufgabe der Führungskraft so wichtig, wie man möglichst viel Clarity bedeutet, wie ich efficient, productive und gut als Team zusammenarbeiten kann mit all den Lebensrealitäten, die alle von uns haben.
Und ist das der Grund, dass du ja schon seit über 20 Jahren bei Microsoft bist, dass es eben dieses Individuelle ist, dass du das Gefühl hast, ich werde hier mit all meinen Persönlichkeiten, mit all meinen ja auch Hobbys dann oder mit meinen privaten Herausforderungen gesehen und ich kann es so individuell machen, dass es auch zu mir passt und nicht nur zum Arbeitgeber? Oder was ist der Grund, warum du schon...
Absolut, also man ist natürlich versaut, sage ich immer, wenn man so lange in so einem Umfeld ist. Es startet mit einfachen Dingen wie... mache ich mir Gedanken, wie ich mich anziehe morgens, um ins Büro zu gehen oder nicht. Und bis heute mache ich mir, seitdem ich beim Unternehmen bin, keine Gedanken mehr.
Außer heute, als wir uns gesehen haben.
Um natürlich schön für dich auszusehen, habe ich mich natürlich schön angezogen. Ich fühle mich an dem Tag nach Anzug und am nächsten Tag fühle ich mich nach T-Shirt. Und es ist beides total okay und es hinterfragt auch niemand. Das sind so die Kleinigkeiten, sage ich mal. Oder für mich sind es mittlerweile Kleinigkeiten. Ich weiß, dass es für andere in anderem Kontext nicht unbedingt eine Kleinigkeit ist. Es geht weiter mit dem Thema Vertrauensarbeitszeit und Ort. Den haben wir übrigens seit 2016, meine ich, oder 15 bei Microsoft Deutschland. Die Betriebsvereinbarung mit unserem Betriebsrat Vertrauensarbeitszeit und Ort lange bevor die Pandemie kam. Das heißt, wir waren auch gut vorbereitet am Ende des Tages beim Thema Pandemie, weil dieses Thema von zu Hause aus arbeiten und remote arbeiten für niemanden ein neues Skillset war. Und das ist ja auch eine Fähigkeit, die man erlernen musste, wie man auch so effizient arbeiten kann. Mhm. Und da habe ich natürlich dann auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe Donnerstagnachmittag, schönes Wetter, ich gehe jetzt ins Tennistraining, weil mir das wichtig ist und Spaß macht und ich kann es organisieren und arbeite an anderen Tagen anders. Und das ist absolut okay und hinterfragt dann auch niemanden. Das alleine ist natürlich nicht der Grund, warum ich noch beim Unternehmen bin. Es macht es aber schwieriger, in einem anderen Umfeld, wo das nicht der Fall ist, mir dann überlegen, möchte ich noch so arbeiten oder möchte ich das nicht mehr? Für mich war tatsächlich oder ist tatsächlich der Grund, immer noch hier zu sein, die stetige Veränderung. Und dass ich jetzt auch das Gefühl habe, Mensch, mit KI verändert sich gerade so viel und wir sind so dank der Veränderung der letzten Jahre auch Marktführer, weil wir innovativ geworden sind. Und es definiert die Arbeitswelt neu. Und da Teil dieser Transformation wiederum zu sein, finde ich wahnsinnig spannend und lerne da auch unglaublich viel.
Und du bist ja nicht alleine. Ich habe jetzt Zahlen, das ist aber jetzt nicht auf Deutschland bezogen, sondern global bei Microsoft. Ich meine, ihr habt tolle Fakten und Zahlen. Also 90% der Mitarbeitenden bei Microsoft fühlen sich bei euch eingebunden. Ich finde, das ist eine sehr hohe Zahl. 96% sind sogar der Meinung, sie werden von der Führungskraft mit Respekt und Würde behandelt. Und 95% haben eine positive Arbeitsbeziehung zur Führungskraft, was auch nicht völlig selbstverständlich sind. Also das sind ja auch Werte, wo ich sage, ihr macht anscheinend einiges richtig. Und du hast jetzt eben das Tennistraining am Donnerstag angesprochen. Und ich fand das so spannend, weil ich konnte bei euch rauslesen, dass ihr Mitarbeitenden auch nicht danach bewertet, wie der Input ist. Also wie lange wird irgendwie was gemacht oder wie viel und was wurde genau gemacht, sondern ihr bewertet anscheinend wirklich nur den Output, also das Ergebnis. Also ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin wird am Ergebnis gemessen. Welche positiven Konsequenzen siehst du aus HR-Abteilung, wenn ihr eben so eine Haltung im Unternehmen habt?
Ja, ist gar nicht so einfach, weil man sagt natürlich auch sehr schnell, ich bin unglaublich busy, ich habe so viel zu tun, ich mache die und die und die und die Dinge und zähle dann so für mich auch mal die Aktivitäten auch, was habe ich diese Woche gemacht. Dann sage ich mir, ich habe Podcast mit dem Jonas gemacht, das hat mich 2 Stunden gekostet und so weiter, da habe ich wahnsinnig viel dazu gemacht. Die Frage, die ich mir dann eigentlich stellen muss, ist, was ist denn der Outcome? Wie viele Zuhörende, Zusehende haben wir denn erreicht damit? Was hat es denn sozusagen auch in der Umsetzung bedeutet? Das wäre dann der Outcome, um dann zu sagen, war das jetzt ein Projekt, um das ganz sozusagen spezifisch auf mich jetzt oder auf unser Gespräch zu machen, war das jetzt ein Projekt, das sich lohnt, dass ich sage, dafür möchte ich eine besondere Leistung, Anerkennung oder mehr Bonus in der Leistungsbeurteilung mit meiner Chefin besprechen oder ist es das nicht? Und da schon mal selbst zu starten und zu sagen, mich zu hinterfragen, wo ist der Outcome hoch und wo ist er nicht hoch, befähigt mich dann, und das ist das Schöne auch, wo wir allen Mitarbeitern sagen, keiner sagt einem eigentlich, wie du deinen Job zu tun hast, sondern nur, was ist der Outcome, der erwartet wird. Und das ist dann genau das, dass ich die Freiheit habe zu sagen, ich freue mich auf das Gespräch mit dem Jonas, deswegen sitzen wir zusammen und haben dieses Gespräch, weil mir keiner vorschreibt, wann ich wie meinen Job zu tun habe. Und solange die Erwartungshaltung, die ich zu erfüllen habe, solange die gut ist. Oder um ein anderes Beispiel zu geben, die Recruiter bei uns im Team, wir hatten früher auch viel dazu diskutiert, wie viele Events, Recruiting-Events hat ein Recruiter gemanagt und da ist ja wahnsinnig viel Arbeit drin an Organisation, Gesprächen, Zeitaufwand und so weiter. Und wir sind dann hingegangen zu, naja, was passiert denn, wenn wir diese Events alle nicht machen? Was ist der wirkliche Outcome? Und haben dann auch Kennzahlen definiert, zu sagen, für wenn wir ein Event machen oder in ein Event investieren, wie viele Hirings, um ganz konkret, wie viele Hirings sind entstanden, weil wir dieses Event gemacht haben. Und das ist eine ganz andere Diskussion, als dass ich sage, ich habe 10 Calls gemacht, ich habe 10 Interviews geführt. Nee, denn es ist wichtig, wie viele Talente konnte man am Ende des Tages einstellen.
Die Frage ist, was ist Produktivität im Unternehmen? Ne? 10 genau. Meetings am Tag oder ein Problem gelöst oder ein genau. Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin eingestellt?
Und ist gar nicht so einfach. Also auch ist für mich nach wie vor auch im Gespräch mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ist man auch sehr schnell geneigt zu sagen, ja, da hat jemand ja ganz viele Dinge angestoßen, viele Projekte gemacht, sich da engagiert und da engagiert. Und das ist erstmal was Schönes, was Gutes. Mhm. Und dann sich aber auch wieder zu hinterfragen und auch bewusst zu sagen, nee, das ist alles gut. Was war denn der Impact? Was war der Outcome von den Dingen, die du getan hast? Und da ist ja manchmal auch eine Diskrepanz da, dass jemand wahnsinnig viel Aktivitäten gemacht hat, aber vielleicht weniger Outcome hatte wie jemand anders, der gar nicht so viele Aktivitäten gemacht hat, aber besser priorisiert in den Dingen.
Wie gehst du dann da als Chef damit um?
Also es darf nicht als Überraschung einmal im Jahr passieren oder zweimal im Jahr, wenn dieses Gespräch formal im Kalender steht, sondern es ist hoffentlich ein sehr, sehr regelmäßiges 1:1 Gespräch und auch da vertrauensvolles Verhältnis zwischen Führungskraft und Team, um genau das zu diskutieren. Und du hattest ja über was haben wir geändert, wie haben wir die Kultur umsetzen können, eingangs auch gefragt. Das ist auch eines dieser Beispiele, wo wir sagen, wir haben diese Struktur dieses Mitarbeitergesprächs auch verändert, wo wir so einen Rückblick machen eben als Bewertung, was war der Outcome und Impact in dem Zeitraum des letzten Quartals. Dann sprechen wir aber auch sehr viel, was waren Dinge, die ich anders machen würde, wissen, was ich jetzt weiß, damit wir auch mehr Fokus legen auf diese Learning from Mistakes, dass man auch eine Fehlerkultur hat und dass das positiv bewertet wird, wenn ein Mitarbeiter sagt, die und die Dinge habe ich gelernt und würde ich jetzt anders tun, da habe ich aus Fehlern gelernt. Und dann der dritte Block ist immer auf das Quartal nach vorne gerichtet. Was sind da die wichtigsten Prioritäten? Und das ist genau der Teil, wo ich natürlich als Führungskraft dann auch sage, ja, die und die Dinge, die da jetzt stehen als Prioritäten, sind das die Prioritäten, wo wir auch den meisten Outcome generieren. Auch da, ich bin da nicht perfekt als Führungskraft, lerne da immer dazu, mache meine Rolle jetzt seit 2 Jahren und habe da, glaube ich, viel dazu gelernt und werde auch weiterhin viel lernen, wie man das bestmöglich gestalten kann.
Reinhard, wir haben jetzt sehr viel über Empathie gesprochen und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben erkannt, wir hätten noch stundenlang weiter über Empathie sprechen können in eurem Unternehmen. Das ist eben sehr prägsam und ich finde, ihr macht da schon seit 2014 wirklich eine Pionierarbeit. Wir haben jetzt auch gelernt, ihr seid sehr stark in diesem Growth-Mindset, also immer weiter zu lernen. Ich meine, es gibt auch eine spannende Statistik, wenn man sich mal die Fortune 500 Companies aktuell anschaut. Wenn man sich die durchschnittliche Zeitspanne der Top-Unternehmen anschaut, sind es 10 bis 15 Jahre. Ihr seid seit 50 Jahren global, 40 Jahre in Deutschland, seid ihr auf dem Markt und immer unter den Top-Marken. Mhm. Also das zeigt ja auch, dass ihr euch immer wieder neu erfunden habt, dass ihr weiterentwickelt. Ich muss aber mit dir unbedingt über ein Thema ja noch sprechen. Und zwar seid ihr ja nicht nur in Empathie und Growth Mindset stark, sondern ja auch im Bereich KI. Und ich habe zu unserem Gespräch, es gibt, glaube ich, die Keynote von Satya Nadella auf eurer Konferenz Microsoft Build 2025, wo ihr wahnsinnig vorgestellt habt, was man mit KI alles machen kann. Also selbst ich, der ja schon so ein bisschen im KI-Thema drin ist, dachte so, wow, okay, das wird nochmal alles, glaube ich, ändern für die Zukunft. Wie blickst du aus HR-Sicht darauf, wie verändert KI intern? Also klar, KI macht ihr natürlich auch sehr speziell für andere Kunden, Softwares, Tools, da seid ihr sehr stark drin. Aber wie verändert KI intern eure Zusammenarbeit, eure Arbeit? Wie blickst du aus HR drauf?
Ja, erstmal blicke ich auch nicht mehr durch wie andere, weil sich so viel und schnell verändert, dass es gar nicht so leicht ist, mitzuhalten oder mit allen Themen mitzukommen. Da startet eigentlich Growth Mindset, weil ich mich sozusagen auch für mich selbst überlegen muss, wo lerne ich denn dazu? Wie lerne ich auch mein Arbeitsverhalten, Work Habits und so weiter zu überdenken? Das heißt, so wie ich die letzten 15 Jahre gearbeitet habe, könnte man jetzt sagen, na, das hat ja alles eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn ich jetzt so meinen Lebenslauf anschaue, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so, dass ich mich so gut entwickeln kann, dann könnte ich jetzt sagen, mache ich die nächsten 15 Jahre einfach so weiter. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich muss mir erstmal mit mir selbst anfangen und überlegen, na, wie kann ich denn KI in dem Fall die Technologie nutzen und freue mich da auch über die kleinen Schritte. Also mittlerweile schreibe ich natürlich keine Kommunikation mehr ohne KI. Aber das war ein Weg, dahin zu kommen. Aber so startet sozusagen im Kleinen, dass ich mir wirklich überlege, okay, für mich selbst als Individuum, als Reinhard im Unternehmen, wie möchte ich Copilot als unsere persönliche Assistenz, KI-Assistenz nutzen, um effektiver zu arbeiten und besser zu arbeiten.
Was war die größte Veränderung bei dir persönlich, wo du gemerkt hast, hier spielt KI jetzt eine große Rolle?
Die größte Veränderung ist erstmal sich das darauf einlassen und über diesen, weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, es gab so diese Momente, wo ich mir gedacht habe, na, das funktioniert gar nicht so, wie ich das möchte. Die Ergebnisse sind auch nicht großartig. Und da, an dem Punkt, ist es einfach, dann zu sagen, mache ich nicht mehr weiter, ich arbeite jetzt wieder genauso wie vorher. Das wäre Fixed Mindset. Und dann wieder hinzukommen, zu sagen, okay, irgendwo komme ich nicht weiter oder die Ergebnisse passen nicht mehr so, dass ich dann meine Kollegin frage, hey, wie hast denn du das gemacht? Oder ich frage nach Best Practices, frage, wie hat denn der, welchen Prompt nutzt du denn, um das rauszufinden?
Aber gibt es so eine Tätigkeit, so ein Tool, so ein Feature, was du jetzt, was aus deinem Alltag gar nicht mehr rauszudenken ist durch KI?
Gibt es mehrere tatsächlich. Also ich würde wirklich sagen, Kommunikation ist so für mich der größte Teil. Warum? Weil das mir auch am meisten Energie gekostet hat. Ich bin jemand, der nicht gut und gerne schreibt. Das geht mir auch nicht leicht von der Hand. Und da eine Assistenz zu haben, ist für mich Gold wert. Also da habe ich schon so mit den größten Change bemerkt, wo ich jetzt auch öfter LinkedIn-Posts von mir zu lesen sind, weil sie nicht ausschließlich über Copilot geschrieben sind, aber zum großen Teil das Gerüst davon von Copilot ist. Und dann kann ich das anpassen mit meinen eigenen Gedanken und Formulierungen, damit das auch mein Post wird. Da hilft es mir wahnsinnig stark. Das andere, würde ich sagen, sind, ich bin jemand, der, und da weiß ich anhand von Daten, dass es nicht nur mir so geht. Es gibt, und nicht nur bei Microsoft, sondern auch in anderen Unternehmen, Mitarbeiter sind mittlerweile überwältigt und auch confused von der Vielzahl an Informationen, Kommunikationen, die auf einen einströmt, auf allen möglichen Plattformen, sei es E-Mail, sei es Teams-Chat, sei es SharePoint-Seiten, Resources, externe Posts und so weiter. Copilot oder KI zu nutzen, um das alles zusammenzuführen in eine sozusagen Erkenntnis, dass ich muss mir nicht mehr überlegen und das sind gerade in meiner Rolle, wo man so viel Input auch von der kompletten Organisation bekommt, dann in der Vergangenheit hätte ich überlegen müssen, habe ich das jetzt per E-Mail bekommen, dann schaue ich danach oder war das ein Post oder auf welcher SharePoint-Seite war denn das Thema XY und suche mich da durch. Das ist schon eine riesen Zeitersparnis, da einfach Copilot zu fragen nach dem Thema, das richtige Prompting und es zieht mir dann die Informationen aus den Sourcen, die ich hatte, heraus und ich muss auch nicht wissen, in welchem Kanal war es denn jetzt. Das ist eine riesen Erleichterung und dass ich auch für die Organisation einen großen Mehrwert.
Eure Vision ist ja, dass KI so ein virtueller Mitarbeiter ist. Und ich fand das total faszinierend auf dieser Demo, die ich dann da in diesem Video gesehen habe, dass dann wirklich Mitarbeitende bei einem Projekt, bei MS Teams oder ne, bei einem anderen Tool, wo man so Projekte managen kann, dass man dann sozusagen eine Aufgabe gar nicht einer realen Kollegin oder Kollegen gegeben hat, sondern wirklich dann diesem Agent, diesem virtuellen Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und das fand ich total faszinierend, oder? Also das, wie verändert das eben diese Zusammenarbeit, wenn dann jetzt eben nicht nur 10 Kollegen und Kolleginnen, also reale Personen, an diesem Projekt sitzen, sondern es da anscheinend so einen Agent gibt, so einen virtuellen Mitarbeiter, der da auch noch irgendwie mitspielt.
Ja, ja. Auch da, ich glaube, es startet erstmal auch mit einer Angst heraus, naja, wenn das jetzt Agents machen können, was passiert denn dann mit mir? Mhm. Das ist eine ganz reelle...
Auch bei euch, bei Microsoft?
Klar. Mhm. Auch die Diskussionen haben wir geführt, weil das eine ganz menschliche und ganz reale Reaktion auch darauf ist. Was wir dann gesehen haben, ist, dass unsere Realität und auch die Realität vieler Unternehmen ist, dass wir ja heute schon Kapazitätsengpässe haben. Das heißt, es geht auch sehr stark darum, welchen KI-Mitarbeiter würde ich einstellen, den ich heute noch nicht habe. Das ist für mich so die Frage, wie gesagt, wenn ich KI nutzen kann als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, für welches Thema, was kommt heute zu kurz? Und ich glaube, das ist ein guter Start. Natürlich verändert sich Arbeitswelt und müssen Effizienzen generiert werden. Es werden Jobs verloren gehen durch Technologie und es werden neue Jobs hinzukommen. Das war auch in der Vergangenheit so. Ich denke nur, dass genau dieser Blickwinkel, was kann Technologie erledigen, was heute zu kurz kommt, um was zu befähigen. Also in meinem Fall wäre das, um Mitarbeiterzufriedenheit, Employee Experience im Unternehmen zu verbessern. Und wir netzen konkret oder ganz konkret Agents bei dem Thema Mitarbeiter-Self-Service. Also wir haben viele Themen, wo man natürlich heute schon die Antworten, die ich als Mitarbeiter brauche, bezüglich einer Policy oder bezüglich Benefits, was auch immer die Frage ist, erstelle oder in den SharePoint nachschauen muss oder es einen Chatbot gab, die aber, wissen wir alle, von der Qualität oder von der Erfahrung, das nicht so gut war. Und Agents ist eben die nächste Stufe, dass ich eine sehr positive Erfahrung habe mit qualitativ hochwertigen Antworten, schnellen Antworten und wo ein Agent über die eigentlichen Frage hinaus auch dann noch die Folgefragen antizipieren kann. Und das ist schon eine großartige Weiterentwicklung, wo Agents das Service-Level verbessern wird.
Du bist jetzt kein Produktmanager. Wir könnten, glaube ich, ausführlich über eure ganzen Futures und so sprechen, weil die wirklich fantastisch sind. Aber eins habe ich mir mal rausgesucht und zwar ist das People Skills. Das ist die Funktion bei Copilot, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, du kannst es sonst korrigieren, wo mithilfe von KI automatisch Fähigkeiten und Skills von Mitarbeitenden erkannt werden. Mhm. Ihr arbeitet ja auch mit LinkedIn sehr stark zusammen, weil es ja zu euch gehört. Das heißt, ihr zieht euch auch von LinkedIn dann quasi dort gewisse Fähigkeiten, Skills. Also das arbeitet irgendwie ineinander. Mhm. Aber das dachte ich so, wie verrückt ist das, wenn dann in der Zukunft wir gar nicht große Stärkentests und so noch machen müssen, sondern anscheinend eine KI aufgrund von meiner Arbeit, aufgrund von meinen E-Mails, aufgrund von meinen Tätigkeiten meine Stärken, meine Fähigkeiten erkennt. Mhm. Habe ich es erstens richtig erklärt, das Future? Und zweitens, das ist doch ein mega Potenzial für die Zukunft, wenn ich weiß, bei meinen Kollegen und Kollegen, ich gucke auf das Profil und dort stehen sofort die drei Stärken oder die drei Fähigkeiten, was die Person auszeichnet.
Also das ist erstmal super erklärt.
Hausaufgaben erledigt.
Wirklich, wirklich Kompliment. Wir sprechen im Anschluss gleich mal über mögliche Jobs, die du bei uns übernehmen könntest. Ich glaube, wir können so gute Leute wie dich echt brauchen. Wir haben es selbst auch gelauncht. Wir nennen das Career Hub. Kann so ein bisschen erklären, was die Idee dahinter ist und wie es funktioniert. Ich kann es nicht technisch erklären, aber wie es sozusagen aus einer Anwender- und HR-Sicht funktioniert.
Ich glaube, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert es auch nicht, wie es technisch funktioniert. Ich glaube, die Hörerschaft erreiche ich nicht. Aber welche Bedeutung das für euch ist und was die Idee dahinter ist.
Ja, Karriere. Und das ist ein spannender Punkt, weil Karriere für mich auch eines dieser Punkte ist, die in der Beratung, wie Karriere aussehen kann, in der Vergangenheit auch immer zu kurz kam, weil wir eben auch da Kapazitätsengpässe haben im HR-Bereich, wo man eben nicht Mitarbeiter hat, die 1:1 Gespräche über Karriereplanung machen können, weil wir es einfach nicht leisten können.
Wie viel seid ihr in der HR-Abteilung?
Das kann man gar nicht so genau sagen, weil wir in einer komplizierten Matrix-Organisation natürlich sind. Aber wir sind ungefähr 15 Kollegen und Kolleginnen, dediziert für Deutschland arbeiten. Und dann genau für 3.000 Angestellte in Deutschland, da kann man natürlich, würde man nichts anderes mehr tun als 1:1 Karrieregespräche. Und Karriere ist was sehr, sehr Individuelles. Und das für mich auch eines, lange jetzt in HR zu sein. Ich dachte in der Vergangenheit auch immer, es braucht möglichst gute Programme, es braucht Talentprogramme und dann macht man das fürs Unternehmen und dann kann man Leute nominieren und dann sind erstmal alle happy, wenn man Teil von einem Talentprogramm ist. Aber es ist eher so ein One-Size-Fits-All-Ansatz. Karriere als was sehr, sehr Individuelles zu begreifen, war für mich eines der großen Learnings. Auch das Thema Talent, weil man, da sind wir wieder beim Taktgefühl vom Anfang, man hat oder hat nicht Taktgefühl, aber es kann sich auch entwickeln. Und genauso ist es mit Talent. Es gibt Menschen, die haben mehr Talente und es gibt Menschen, die haben andere Talente oder weniger bei dem einen Bereich. Und auch das kann man entwickeln. Und es gibt auch gewisse Lebensrealitäten, warum ich dieses Potenzial, das ich habe, mal mehr schöpfen kann und mal weniger schöpfen kann, aus unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen ist Karriere so individuell und ich glaube, genau da kann KI ansetzen, diese Individualität, die jeder von uns mitbringt, zu begreifen und auszuwerten. Und das kommt über Daten. Datenauswertung hat irgendwie meistens was Negatives, wenn man drüber spricht. Für mich was Wahnsinniges Positives, weil es so viel wertvolles Know-how über Daten gibt, wenn ich sie richtig einsetze. Und das sind wir auch wieder bei dem Thema Empathie. Also man muss die Technologie so nutzen, dass es vertrauensvoll und ethisch richtig genutzt wird. Und beim Thema Karriere, wie funktioniert Career Hub, wie wir es intern nennen? Man hat Stammdaten und wir arbeiten da natürlich auch wie viele anderen Unternehmen mit SAP als Employee Central Stammdaten aller Mitarbeiter. Da ist natürlich schon viel an Input, welche Rollen habe ich gemacht, wie lange habe ich die Rollen gemacht. Dann nutzen wir die Taxonomy dieser Rollen, also die Rollenbeschreibungen. Welche Anforderungen gab es denn an Rolle XY? Und wenn ich die gut gemacht habe, die Rollen über die Beurteilungen, die ich bekommen habe, dann erkennt das System auch, was ich in diesen Rollen gelernt habe. Dann gibt es ja ein Leben vor Microsoft, das heißt, das Stichwort LinkedIn, die ja komplett eigenständig sind. Das heißt, wir können gar nicht auf LinkedIn-Daten zugreifen, selbst wenn wir es wollten. Das heißt, auch da gibt es ein Agreement, dass die Mitarbeiter selbst ihre Daten freigeben können des LinkedIn-Profils. Und dann wird das hinzugefügt in diesem Profil, damit auch all die Erfahrungen, die jemand gesammelt hat oder Trainings, die ich bei LinkedIn Learning außerhalb dem Unternehmenskontext gemacht habe, Zertifikate, alles, was man im Profil angeben kann, damit das nicht verloren geht, weil zumindest war es bei uns so und das weiß von Austausch mit Personalkollegen, dass das in anderen Unternehmen ähnlich ist, dass es so eine Art Amnesie gibt, dass man vergisst, was eine Person vor dem Unternehmen gemacht hat und man nur noch auf das guckt, was jemand intern gemacht hat, was schade ist. Und da kann man sozusagen die internen Daten, die externen Daten über LinkedIn dann nutzen, die Taxonomy-Daten und dann kann man als Mitarbeiter eben auch zum einen angeben, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln und dann zieht sich das System die Anforderungen dieser Jobs, die ich gerne machen wollen würde, gibt aber auch Vorschläge, dass man sagt, ich habe jetzt im Karriereportal die und die Ausschreibungen gescreent und anhand deines Stärkenprofils würden die super passen oder anhand der Definition, was man auch als nächstes machen möchte. Und gleicht es dann auch ab mit dem Learning-Portal, mit allen Lerninhalten, was auch normalerweise schwer zu navigieren ist, dass man sagt, naja, wo starte ich denn eigentlich? Welches Training sollte ich denn machen? Welche technischen Zertifizierungen gibt es denn oder sollte ich tun? Und das wird dann über KI auch vorgeschlagen in einen Career-Pathing-Plan, einen Development-Plan. Und das ist ein Vorschlag. Das heißt nicht, dass ich das so tun muss. Und auch da lebt am Ende des Tages der Erfolg in dem, dass ich diesen Plan mit meiner Führungskraft bespreche und sage, so und so haben wir uns das überlegt. Also ich und Copilot oder ich und Career Hub in dem Fall haben uns den Karriereplan überlegt und dann auch die Perspektive meiner Führungskraft oder meines Karrierementors, was man auch über das Portal suchen kann, Mentoring oder ein Assignment-Möglichkeiten über Projekte, um all das zu tun, um zu wachsen, zu lernen und in der Karriere weiterzukommen.
Super ausführlich, super spannend, weil ich glaube, dass es wirklich sehr gut unterstützen kann in der HR-Arbeit, was eben die Zeit auch angeht, ne, wenn man das Mitarbeitergespräch hat, direkt dort so Daten automatisch zu bekommen. Jetzt hattest du aber eben so einen Nebensatz erwähnt, dass auch eure Mitarbeitende auch teilweise skeptisch und Angst haben, was da auf uns zukommt. Mhm. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, Microsoft, ne, die entwickeln ja Tools und Softwares für andere Kunden, damit die das möglichst Beste aus sich herausholen können. Die programmieren alle Agents und programmieren KI, die müssen doch alle offen dafür sein, begeistert sein. Wie schafft ihr jetzt da so ein Narrativ dann anscheinend im Unternehmen intern, das zu verändern, so ein Narrativ zu sagen, hey, befähige dich quasi, ne? Also durch KI wollen wir dich befähigen, wir wollen Potenzial noch mehr entfalten. Wie schafft man so ein Narrativ, dass sich die Mitarbeitenden dann eben mit euren ganzen Futures auch auseinandersetzen und nicht sagen, wieso soll ich jetzt als Beispiel People Skills nutzen?
Ja.
Ich mache das wieder auf meine herkömmliche Art mit Excel und auf meine Art und Weise.
Ja. Ich meine, es startet erstmal mit, wir sind eben Menschen in erster Linie und nicht Microsoft-Mitarbeiter in erster Linie. Also es mit all den Gefühlen, all den Ängsten, all den Gedanken, die man hat, ist man erstmal Mensch. Und da startet's. Wir sind in allem, was wir tun, Customer Zero. Das heißt, wir wollen natürlich die Produkte selbst testen, selbst einsetzen, bevor wir dann damit an den Kunden gehen, um auch zu sehen, was funktioniert und was funktioniert auch nicht. Sehr viel hängt da auch im direkten Austausch zusammen, was den Erfolg betrifft und um da auch die Angst zu nehmen. Und wir haben als Beispiel, vor 2,5 Jahren haben wir die KI-Reise bei HR, bei Microsoft begonnen und hatten da dann auch Workshops mit all den Teams gemacht, zu sagen, lass uns doch mal definieren, für was wir es nutzen wollen, weil es gab die Ängste zu sagen, na, was bedeutet das denn? Habe ich denn da noch einen Job? Nach den Workshops war die Begeisterung größer als die Angst. Und das war toll zu sehen, dass es dann schon eine Offenheit gab, zu sagen, okay, ich weiß nicht so genau, was es bedeutet und vielleicht ist da auch noch Skepsis, aber ich gucke mir erstmal an und ich bin auch Teil, habe die Möglichkeit, mich da einzubringen, zu sagen, für was möchte ich es nutzen? Was sind die Use Cases? Viele haben gesagt, na, ich habe Angst vor KI oder auch in der Trend Index sieht man das, dass die Umfragen belegen, dass ein hoher Prozentsatz, weiß auswendig jetzt nicht die Zahl, aber kann man im Work Trend Index dann auch nachlesen, eine hohe Anzahl an Beschäftigten weltweit, nicht nur bei Microsoft, sondern eben auch mit vielen Externen, haben zurückgemeldet, sie sind unsicher und auch skeptisch und haben Ängste, was die Zukunft bringt mit KI. Und dann genau fast zu viele sagen, sie würden gerne Dinge, die sie tun, Tätigkeiten, Aufgaben an KI outsourcen. Das heißt, man möchte es nutzen, man hat aber auch Angst davor. Und das ist ein ganz reales Gefühl und Situation, die alle gleichermaßen haben. Und da ist es eben wichtig, sehr, sehr klar damit umzugehen und dass man früh Teil dieser Reise wird. Wenn ich das vorgesetzt bekomme und sage, und so musst du jetzt morgen arbeiten, das wird nicht funktionieren und es wird auch keinem Spaß machen.
Aber da schließe ich auch wieder so ein bisschen die Klammer, empathisch sein. Ne? Ich fand es schön, dass du gesagt hast, wir sind ja erstmal Menschen und nicht Mitarbeitende von Microsoft. Da spielt auch wieder Growth Mindset mit, wenn ich natürlich die Haltung habe, mich immer weiter zu entwickeln, wie du auch. Ne? Der sagt nach 20 Jahren, okay, anscheinend muss ich mich wieder neu erfinden, ne? Da gibt es was Neues. Dann macht es natürlich auch einfacher. Aber es ist eben wichtig, die Menschen da an die Hand zu nehmen und wieder die Brücke zu Nadella, zu Satya, der ja gesagt hat, Klarheit schaffen in der Unklarheit, ne? Da einfach offen und ehrlich drüber zu sprechen, wie jetzt so die Herausforderung ist. Reinhard, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter sprechen, aber wir sind so langsam am Ende der Zeit. Aber ich muss ein Thema noch mit dir besprechen, weil nirgendwo auf eurer Homepage steht das. Du hast mir auch im Off gesagt, ihr geht gar nicht damit so viel raus. Aber ich finde, uns hören ja auch Menschen zu, die eventuell bei Microsoft arbeiten wollen. Und ich finde, die sollen auch mal hören, was ihr Tolles macht. Oder eben auch ein Beispiel seid für andere Unternehmen zu sagen, hey, schaut euch mal bei Microsoft ab, was die machen. Denn die Gesellschaft in der heutigen Zeit lebt davon, dass Menschen ehrenamtlich tätig sind. Ohne das Ehrenamt würden ganz vielen Menschen erstens es noch viel schlechter gehen, glaube ich. Und auch die Gesellschaft, dieses Miteinander würde nicht so richtig funktionieren. Ich glaube, da gibst du mir recht. Und Ehrenamt spielt bei euch auch ein super, super großes Thema, obwohl ihr es gar nicht so groß rausposaunt. Deswegen hast du jetzt die Chance. Ich helfe sonst gleich noch mit ein paar Sachen, die ich so rausgefunden habe. Aber sag du uns doch mal, den Zuhörern und Zuhörerinnen, wie Microsoft mit dem Thema Ehrenamt bei den Mitarbeitern umgeht. Welche Rolle das für euch spielt und wie ihr wirklich konkret da dann unterstützt.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist was worüber ich auch in sozusagen Townhall-Meetings mit allen Mitarbeitern oft spreche. erstmal um Danke zu sagen, weil mich macht es wahnsinnig stolz, in meiner Funktion als Personalleiter auch wahnsinnig stolz, dass wir, das ist ähnlich wie, oder es ist dieses Beispiel, das ich vorher auch genannt hatte zum Thema Kultur. Jeder Einzelne, jede Einzelne trägt zu dieser Kultur bei. Und zur Kultur gehört auch, wie wir es im Englischen, Amerikanischen nennen, Giving Back. Das heißt, wir sind als Unternehmenswert von Bill Gates sehr, sehr stark geprägt, dass man an die Gesellschaft zurückgibt. Und jeder, der sich mit Bill Gates beschäftigt hat, weiß, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig ihm die Foundation auch ist, die er hat. Und das erstmal sehr, sehr tief verankert in den Unternehmenswerten. Deswegen schaffen wir eine Struktur, wir nennen das GIF-Campaign und schreiben das natürlich nicht vor, wie man sich engagiert. Oder das muss auf keinen Fall die Bill und Melinda Gates Foundation sein, sondern man definiert das selbst. Und wir haben ganz viele Projekte lokal in Deutschland, ob das die Tafel ist hier in München, ob das Kinderhospize sind, die unterstützt werden in unterschiedlichsten Regionen von Mitarbeitenden, ob das der Kindergarten ist, wo die eigenen Kinder hingehen, die ein Projekt haben, das dann unterstützt wird, ob das die Flutkatastrophe war und da den Leuten zu helfen. Wir hatten auch Mitarbeiter, die selbst betroffen waren von der Flutkatastrophe, wo dann eine ganz große Solidarität gab, zu sagen, hey, wir wollen da helfen, wir wollen spenden, wir wollen aber nicht nur spenden, sondern auch selbst was tun, selbst mit anpacken, beim THW, wo es auch immer die Möglichkeit gibt, sich da einzubringen. Und das macht mich stolz, dass erstmal die Mitarbeiter das so engagiert annehmen und wir als Unternehmen den Rahmen dafür auch schaffen können, dass man es machen kann, dass wir, wenn gespendet wird, die Spenden verdoppeln, machen das jedes Jahr. Und man, wie gesagt, man kann selbst entscheiden, wohin man spenden möchte oder wo man sich einbringt.
Aber lass uns das nochmal festhalten. Also ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sagt, ich spende 50 Euro an Organisation XY und ihr als Unternehmen könnt dann quasi diesen Spendenbetrag verdoppelt ihr dann.
Richtig, richtig. Das ist eben Teil dieser GIF-Campaign. Ja, gibt so viele unterschiedliche Projekte. Wir haben auch AI for Good, ist eines dieser großen Themen, wo sich Mitarbeiter engagieren, wo das Thema Technologie mit dem Thema Wohltätigkeit auch gut verbinden oder warum Technologie auch eine echte Verbesserung ist im Leben von Menschen, die, also Stichwort Accessibility, wo man gar keinen Zugriff zu Fortschritt oder Technologie hatte. Und da gibt es viele Projekte, vor allem auch in Afrika, wo sich Mitarbeitende von uns einsetzen bei dem Thema AI for Good, also um Gutes zu bewirken. Oder eben lokal über Projekte. Und wir haben diese weltweit 3 Tage, wir nennen das Volunteering Days. Also jeder Angestellte kann 3 zusätzliche Urlaubstage, bezahlte Urlaubstage nehmen, die aber dann einem Projekt, also Volunteering-Projekt, gespendet werden, wo man sich engagiert. Genau.
Das erzählst du einfach in so einem Nebensatz. Ich fand das total faszinierend, weil ich es auch noch mal gelesen habe, dass es ganz praktisch über euer Urlaubstool ganz einfach ist. Hier, ich habe mich jetzt 3 Tage oder 2 Tage für Projekt XY engagiert. Und man bekommt das dann quasi als bezahlter Urlaubstag, also bis zu 3 in einem Jahr. Finde das total faszinierend. Ich konnte sogar lesen, dass wenn ich mich 1 Stunde ehrenamtlich engagiert habe, spendet ihr automatisch dieser Organisation 25 Dollar. Kriegst du das auch so als Feedback von den Mitarbeitern, dass das was Außergewöhnliches bei euch ist?
Also vor allem von denen, die sich engagieren, die sagen schon, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir machen, das hatten wir anfangs auch gesprochen, keinen Werbeblock.
Mit mir musst du die Werbung machen.
wo wir das über Kampagnen raushauen, weil das gar nicht im Vordergrund steht, sondern wirklich im Vordergrund die Dinge sind, die getan werden. Und mich erfüllt es auch immer wieder mit, das ist eines der schönsten Dinge, wenn wir dann Meetings haben, wo Mitarbeiter intern erzählen, was sie gemacht haben.
Gibt es da so eine Geschichte, so ein Erlebnis, was dich sehr berührt hat, wenn du zurückblickst?
Wir hatten, das ist vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr her, auch über GIF-Campaign gesprochen und ein Mitarbeiter hat von seinem Roadtrip erzählt in Afrika, wo er mit sozusagen verschiedensten Fahrzeugen eine ganze Menge an Sachgütern unterwegs war, auch sehr viel Hardware eingesammelt hat an PCs und Laptops und so weiter. Und was ihm und der Crew da widerfahren ist auf dem Weg dahin, wie viele Pannen. Sie hatten, sind mit dem Auto von Deutschland gestartet und dann bis in Süden von Afrika ging die Reise. Das fand ich schon wahnsinnig beeindruckend, wie viel Engagement da auch einfließt und Herzblut und Schweiß. Das hat mich sehr beeindruckt. Und das andere war, deswegen hatte ich anfangs auch dazu erzählt, war das Thema Flutopfer, die wirklich zum Teil ihr Hab und Gut, ihr Haus verloren haben. Das war schon heftig und da war es im Übrigen, die direkt betroffen waren, dann auch klar, dass das keine Begrenzung hat, wie viel zusätzliche Tage man da jemanden gibt. Und auch da basiert es auch sonst, da gibt es kein Controlling-System, das basiert auf einer Kultur von Vertrauen, also we manage with trust. Das heißt, es ist eine Führungskraft und Mitarbeiter entscheiden, ich habe diese 3 Tage beantragt und da gibt es auch kein Kontrollsystem, sondern wir vertrauen da auch den Mitarbeitenden, dass das verantwortungsvoll genutzt wird.
Also Hut ab, also ich fand das wirklich beeindruckend, weil Ehrenamt eben nicht selbstverständlich ist und ne, ich meine 3 bezahlte Tage, das ist eben, wenn man jetzt aus Produktivitätssicht, ne, aus Unternehmenssicht sieht, schon eine ganze Menge. Reinhard, also ich könnte wirklich stundenlang, weil ihr so tolle Themen auch habt, sprechen, deswegen freue ich mich aber sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben eine abschließende Frage, die muss ich dir noch stellen, denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen einfach nur etwas anders machen. Wenn du dir jetzt vorstellst, du machst jetzt gleich dein Handy an und du hast wirklich alle Telefonnummern von allen HR-Chefs, von allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ganz Deutschland. Also du kannst mit einem Knopfdruck eine Nachricht an alle, die in der Arbeitswelt arbeiten, senden. Und ne, die Nachricht ist natürlich auch ein bisschen begrenzt, aber was würdest du dir wünschen? Was würdest du in diese Nachricht reinschreiben? Was würdest du gerne den anderen Kollegen und Kolleginnen in Deutschland mitgeben, was wir eben anders machen sollten? Gibt es da so eine Sache?
Das ist eine super Frage, über die ich noch nie so nachgedacht habe, muss ich ehrlich sagen.
Ich weiß gar nicht, ob du spontan bist oder nicht.
Aber ja, manchmal ja, manchmal nein.
Jetzt kommt's drauf an.
Ich glaube auch im Kontext zu dem, was wir diskutiert haben, was ich glaube ich allen sagen würde und was mich auch wirklich bewegt, wie wir in Deutschland wettbewerbsfähiger werden wieder, wie wir weiterkommen als Industrienation, als großartiges Land mit sehr viel Know-how, mit sehr viel Innovation, mit tollen Startups. Ich glaube, dieses eine Thema, was ich vielleicht allen zurufen, schreiben würde, ist Never Compromise on Culture, weil es beschäftigt alle, mit denen ich gesprochen habe. Es hängt oft am Alltag, der dazwischen kommt. Und ich glaube, man muss sich das sehr bewusst machen, vor allem in führender Rolle, dass man selbst sehr viel dazu beitragen kann, ob man einen Kompromiss macht bei Kultur oder nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass Kultur Innovationskraft und damit auch Wettbewerbsfähigkeit vorantreibt. Wir haben viele Themen vor uns in Deutschland, Stichwort Digitalisierung, aber auch viele andere Themen. Und ich glaube, da braucht es eine Rückbesinnung an. Wir sind ja bekannt für ein Engineering-Mindset, made in Germany. Ich glaube, diesen Spirit, den braucht es in einer unternehmerischen Kultur.
Super, Reinhard, vielen Dank. Wer jetzt auch denkt, Microsoft ist ein toller Arbeitgeber, wenn ihr nach Menschen sucht, man wird fündig auf eurer Homepage natürlich. Ihr seid auf allen möglichen Social-Media-Kanälen natürlich auch sehr präsent. Du wirst auch ein bisschen präsenter auf LinkedIn, dank KI. So
dank
bisschen.
Dir jetzt noch mehr. Ja.
Genau, also da wollte ich noch an die Zuhörer und Zuhörerinnen den Appell. Der Outcome muss natürlich gegeben sein. Das heißt, bitte schreibt alle Rainer, dass ihr diesen Podcast gehört habt und dass ihr euch jetzt alle bei Microsoft bewirbt oder durch Microsoft euch jetzt in euren eigenen Unternehmen bestimmte Maßnahmen auch jetzt überlegt. Das muss da sein, damit du am Ende auch einen Haken machen kannst und sagen kannst, es hat sich gelohnt. Nee, also wirklich vielen Dank. Man findet, wie gesagt, die Jobs bei Microsoft auf eurer Homepage oder auf den Kanälen. Dich wird man unter Reinhard Nissel auch finden.
Genau, man kann mich natürlich direkt anschreiben. Ich beantworte auch alles selbst. Also es wird nicht von KI beantwortet. Ihr seht mir es vor, wenn es ein bisschen dauert manchmal mit der Antwort. Aber ich antworte auf alle Fälle auch immer selbst.
Sehr schön. Reinhard, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Wenn du übrigens aus psychologischer Perspektive mehr über Empathie erfahren möchtest, kann ich dir die Folge 93 mit einer der renommiertesten Empathieforscherinnen weltweit, Professor Dr. Tanja Singer, empfehlen und Folge 77 mit Empathie-Expertin Lunia Harrer.